Welch Glück ist, erlöst zu sein. Daran haben wir auch gestern Abend gedacht, im ersten Teil dieser Vortragsreihe. Ich habe ein bisschen erzählt von meiner Glaubensanfangszeit und von der großen Freude damals, als alles noch so frisch war und neu, als wir das Wort Gottes aufgesaugt haben, die Gemeinschaft der Gläubigen kennengelernt haben, was das für eine herrliche Zeit war, dieses Glück zu empfinden, voller Dankbarkeit und Freude. Und nun sind ja einige Jahre vergangen, fast 30 Jahre bin ich jetzt auf diesem Glaubensweg. Zeit für so eine Inspektion, fest im Sattel, Fragezeichen. Ist es noch so wie damals? Ist diese Freude noch lebendig, diese Gemeinschaft mit dem Herrn? Oder ist aus diesem anfänglichen Schwung irgendwann christliche Routine geworden? Das war so ein bisschen die Frage an uns alle, die uns in diesen drei Teilen bewegen soll. Sind wir noch fest im Sattel? Ist das, was wir heute führen und Christenleben nennen, ist es das Christenleben, was Gott eigentlich gemeint hat, was der Herr Jesus uns eigentlich schenken wollte? Wir haben uns einen Vers an den Anfang gestellt gestern, den ich nochmal lesen möchte, aus dem Kolosserbrief, aus Kapitel 2. Kolosser 2, Vers 6. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt in dem Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, überströmend darin mit Danksagung. Vielleicht noch aus dem Gebet des Apostels in Kapitel 1, Vers 9. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, damit ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines Willens, in aller Weisheit und geistlicher Einsicht, um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Ja, wir haben uns gestern gesagt, Christenleben, wenn es echt ist, wenn es lebendig ist, hat immer zu tun mit Wachstum und mit Verwandlung, mit Veränderung. Es ist nicht eine einmalige Verwandlung am Tag unserer Bekehrung. Dort hat natürlich eine grundsätzliche Verwandlung stattgefunden, ein neues Lebensprinzip. Wir leben jetzt nicht mehr im Fleische, aus eigener Kraft, nach eigenen Vorstellungen, sondern seitdem der Herr uns seinen Heiligen Geist geschenkt hat, dürfen wir ein Leben im Geiste führen, dem Grundsatz nach. Und jetzt gilt es, dass das sichtbar wird, dass das wächst, dass das Frucht bringt und dass wir darin festbleiben, mit Herzensentschluss bei dem Herrn verharren. Das war so dieses Motto sozusagen, das, was der Barnabas in Antiochien erreichen wollte, als er hinfuhr, alle zu ermahnen, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Oder auch vielleicht mal zu fragen, sitzt ihr noch fest im Sattel oder seid ihr irgendwo zu einer Seite vom Pferd runtergefallen? Wir hatten so ein bisschen als Leitgedanken über diese drei Teile. Als Christ kann man zu drei Seiten vom Pferd fallen. Deswegen habe ich das Bild vom Pferd genommen. Nicht, weil das völlig zum Glaubensleben passt. Es gibt natürlich Parallelen, aber es gibt auch Unterschiede. Wir haben gestern gesagt, die Parallele ist, wir werden getragen, so wie der Reiter getragen wird. Der Unterschied ist, der Reiter hat die Zügel in der Hand und der Christ sollte die Zügel abgeben, sollte den Herrn führen lassen. Als Christ kann man zu drei Seiten vom Pferd fallen, deswegen gibt es drei Vortragsteile. Gestern hatten wir den ersten, für die, die nicht da waren. Es ging gestern um diese Seite, dass man sozusagen nach hinten fällt, in das alte Lebensprinzip zurück. Das alte Leben war ja im Fleisch und wenn der Christ fleischlich handelt, fleischlich denkt, fleischlich lebt, fällt er sozusagen nach hinten vom Pferd, zurück ins alte Leben, ins alte Lebensprinzip, in die alte Lebensweise. Natürlich sind wir weiterhin, wenn wir den Geist Gottes haben, im Geiste, aber trotzdem können wir fleischlich handeln, so wie die Korinther, denen der Apostel Paulus das vorwerfen musste. Wenn Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Das war gestern so der Schwerpunkt. Wir haben Menschen gesehen gestern in der Bibel, die groß geworden sind, die gewachsen sind. Große Menschen, Goliath, ganz groß. Er verkörpert sozusagen das Fleisch, das Ego, das Ich, die völlige Unabhängigkeit, das völlige Selbstbewusstsein. Ich brauche niemanden, mir kann niemand etwas, ich stehe da, der starke Goliath. So ist eigentlich unser altes Ich. Jeder hat diesen Goliath, diese Goliath-Natur in sich, dieses Ich, was so gerne autonom sein möchte, unabhängig, was selbst entscheiden will, was selbst groß werden möchte. Das zeigt sich natürlich ganz unterschiedlich. Bei Goliath war es seine Stärke als Kriegsmann. Wir haben gestern dann die Penina gesehen am Anfang des Buches Samuel. Da zeigte sich die Stärke in ihrem Kinderreichtum, wo sie meinte, das ist meine Leistung, dass ich so viele Kinder habe und die Hanna hat überhaupt keins. Dort war auch dieser Konflikt Fleisch gegen Geist, Penina gegen die Hanna. Auch sie war groß geworden und stolz geworden, obwohl doch das, was sie hatte, nur geschenkt war. Alles, was wir haben, ist von Gott geschenkt. Welcher Mensch hätte Grund, auf irgendetwas stolz zu sein? Welcher Christ hätte Grund? Wir sind doch alle mal wie der verlorene Sohn nach Hause gekommen, in Lumpen, mit Schuld beladen und haben diese überströmende Gnade empfangen. Und wie kann man dann nach ein paar Jahren vielleicht, nachdem man den Glaubensweg gegangen ist, stolz werden? Eigentlich geht das nicht. Und doch passiert es. Mir passiert es, vielleicht passiert es euch auch. Und dann erinnert Paulus uns durch dieses Wort im Kolosserbrief, so wie ihr damals den Herrn Jesus Christus empfangen habt, so wandelt in ihm. Erinnert euch doch wieder dran, wo ihr herkommt, was ihr mitgebracht habt, was ihr seid und kehrt immer wieder dahin zurück, mit leeren Händen vor den Herrn zu treten, euch beschenken zu lassen und von seiner Gnade zu leben. Das ist Christenleben. Dann sitzt man fest im Sattel. Jemand, der groß geworden war, war auch Saul, dieser König, der erst so ganz sympathisch war und nett und bescheiden. Aber auf einmal wird das Fleisch sichtbar, als ein anderer, nämlich David, mehr Ehre bekommt. Da regt sich dieser Neid, der auch das Fleisch so kennzeichnet. Stolz und Neid, die beiden großen Kennzeichen des Fleisches. Plötzlich werden sie angepiekst und werden dann sichtbar. Und Saul scheitert als König. Und erweist sich als unbrauchbar. Aber wir haben auch schöne Beispiele gesehen. Wir haben den Samuel gesehen, auch einen, der groß wurde. Ich habe das gestern nicht gelesen, aber das wird ja am Anfang von 1. Samuel mehrfach betont, dieses Wachstum, dass er größer wurde. Aber größer im positiven Sinne. Es war nicht dieses Negativwachstum, dieses Stolzwerden. Von Samuel lesen wir in 1. Samuel 2, Vers 26. Und der Knabe Samuel wurde immer größer und angenehmer, sowohl bei dem Herrn als auch bei den Menschen. Also das war ein Größerwerden, ein Wachstum, was Bestand hatte, was auch vor dem Herrn Bestand hatte, weil es ein gesundes Wachstum war. Das äußere Wachstum, das sein Verantwortungsbereich immer mehr wuchs, ging bei ihm einher mit innerem Wachstum. Äußeres und inneres Wachstum passten zusammen. Wir haben das im Bilde gesehen, dass er jedes Jahr ein neues Obergewand bekam. Die Hanna nähte es ihm und brachte es ihm. Es musste immer wieder neu, musste er sozusagen überkleidet werden. Je größer er wurde, was den Verantwortungsbereich anging, das Äußere, umso mehr musste das Innere damit wieder in Übereinstimmung gebracht werden, auch wenn das Kleid scheinbar ja äußerlich ist. Aber wir wissen, das geistliche Kleid des Christen ist ja, sind unsere inneren Werte. Zieht nun, vielleicht lesen wir die Stelle noch aus dem Römerbrief. Das Anziehen wird ja oft im Neuen Testament als Bild gebraucht. Römer 13, Vers 13 oder Vers 14, Römer 13, Vers 14. Zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch zur Befriedigung seiner Begierden. Also immer wieder neu, zieht den Herrn Jesus Christus an. Das sehen wir im Bilde bei diesem Samuel, wie er Jahr für Jahr ein passendes Kleid bekam, passend zu seiner neuen Größe. Und das Neue Testament zeigt uns eben auch Christen, die gewachsen sind, äußerlich zunächst mal, und oft hielt dann das innere Wachstum nicht Schritt. Bei den Korinthern war das so. Die wuchsen in der Erkenntnis, das Bibelwissen nahm zu, die Gnadengaben nahmen zu, aber das Innere war nicht mitgewachsen und deswegen muss Paulus ihnen dann diesen Vorwurf machen, ihr seid doch noch fleischlich. Bei den Philippern sieht man Aktivität und Dienst, evangelistischen Eifer, Freigebigkeit. Auch da nimmt das Äußere zu und doch zeigte sich auch dort Neid und Streit in dieser Gemeinde in Philippi. Und Paulus muss ihnen schreiben, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Und so hat jede Gemeinde im Neuen Testament so ihr besonderes Problem, natürlich auch ihre besonderen Stärken. Die einen haben besondere Gnadengaben, besondere Bibelerkenntnis, die anderen sind besonders aktiv im Dienst. Und immer wieder muss doch diese Frage gestellt werden, obwohl ihr das alles tut, seid ihr wirklich fest im Sattel? Findet dieser Verwandlungsprozess noch statt oder hat er aufgehört? Seid ihr jetzt zufrieden geworden mit dem, was ihr als Christen leistet? Das ist das große Thema. Das erste Problem war also das Problem der Fleischlichkeit. Und wir wollen heute, ihr seht das an diesen angedeuteten Pfeilen, die zwei anderen Gefahren sehen, wo der Christ vom Pferd fallen kann. Ein Christ kann zu drei Seiten vom Pferd rutschen. Wir wollen einige Dinge wieder heute genauso machen wie gestern. Wir wollen wieder dieses Personengeflecht uns anschauen am Anfang des Buches Samuel. Es sind ja einige Personen, die dort vorkommen. Gestern hatten wir besonders diesen Kontrast. Hanna Penina, Geist und Fleisch, in einem Hause, im Haus des Elkana. Dieses Dreieck bildet sozusagen unser Leben ab nach der Bekehrung. Ich bin sozusagen Elkana und ich habe diese zwei Frauen, in Anführungszeichen, diese beiden Naturen, Hanna und Penina, und muss jetzt damit umgehen lernen, dass die Hanna das doppelte Teil bekommt, dass ich sie füttere, sozusagen ernähre und nicht das Fleisch. Treibet nicht Vorsorge für das Fleisch. Das war ja gerade die Aussage im Römerbrief. Also ich muss die Prioritäten so setzen. Nicht um aus eigener Kraft Erfolge zu erzielen im Christenleben, sondern um die Grundlage zu schaffen, dass der Geist wirken kann. Genau wie gestern werden wir uns auch heute wieder einen Sportler anschauen, der das Ganze auch so ein bisschen veranschaulicht. Gestern haben wir diesen Fußballspieler gesehen, der kurz vor der Krönung seiner Karriere durch eine fleischliche Reaktion alles verloren hat. Heute werden wir auch so einen Sportler sehen, der ganz kurz vor dem großen Ziel war und dann durch einen tragischen Zwischenfall alles verliert. Und wir werden auch heute wieder, wie gesagt, ein Lebensprinzip unter die Lupe nehmen, das uns alles rauben kann. Die Fleischlichkeit kann uns alles rauben. Lebendige Erfahrungen, die im Christenleben uns eigentlich geschenkt werden sollen, sie raubt uns auch den Lohn im Himmel. Und im schlimmsten Fall, wenn wirklich die Fleischlichkeit unser inneres Wesen ist, dann raubt sie uns sogar die Erlösung. Lesen wir wieder zu Beginn ein paar Verse aus 1. Samuel. Diesmal, wie gesagt, liegt der Fokus auf einer anderen Person. 1. Samuel 1, Vers 9. Und Hannah stand nach dem Essen und nach dem Trinken in Silo auf. Eli, der Priester, aber saß auf dem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Am Ende von Vers 13. Und Eli hielt sie für eine Betrunkene. Vers 16, da sagt Hanna zu ihm: Halte deine Magd nicht für eine Tochter Belials, denn aus der Fülle meines Kummers und meiner Kränkung habe ich bisher geredet. Und Eli antwortete und sprach: Geh hin in Frieden, und der Gott Israels gewähre deine Bitte, die du von ihm erbeten hast. Kapitel 2, Vers 12. Und die Söhne Elis waren Söhne Belials, sie kannten den Herrn nicht. Vers 22. Und Eli war sehr alt, und er hörte alles, was seine Söhne ganz Israel taten. Vers 25 am Ende. Aber sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters, denn der Herr war willens, sie zu töten. Vers 27. Und es kam ein Mann Gottes zu Eli und sprach zu ihm: Vers 29, warum tretet ihr mit Füßen mein Schlachtopfer und mein Speisopfer, die ich in der Wohnung geboten habe? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Opfergaben Israels, meines Volkes. Und dann noch zum Schluss aus Kapitel 4, Vers 19, Vers 18. Eli bekommt die Nachricht, dass Israel den Kampf gegen die Feinde verloren hat, dass seine Söhne gestorben sind und dass die Bundeslade sogar weggenommen wurde. Und dann lesen wir Vers 18. Und es geschah, als der Bote die Lade Gottes erwähnte, da fiel Eli rücklings vom Stuhl an der Seite des Tores und brach das Genick und starb. Denn der Mann war alt und schwer und er hatte Israel 40 Jahre gerichtet. Ja, die Person, um die es heute besonders gehen soll, ist also der Eli. Dieser alte hohe Priester. Hanna in ihrer Not, in ihrer Verzweiflung, hatte gehofft, wenn ich zu dem gehe, zu dem Priester Gottes, dann bekomme ich Hilfe. Das ist die richtige Adresse, da muss ich mich dran wenden. So geht es oft uns, wenn wir seufzen unter dem Fleisch, unter diesen Regungen in unserem Leben, die uns zu schaffen machen. Römer 7, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Dass wir dann Hilfe suchen, zunächst mal an einer falschen Adresse. Als ich die Lebensbeschreibung von diesem Eli betrachtet habe, bin ich zu dem Eindruck gekommen, dass er auch ein bestimmtes Lebensprinzip verkörpert, vor dem wir uns als Christen hüten sollen. Nämlich das Prinzip der Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit. Gut, wenn wir an diesen Begriff denken, der fällt ja doch des Öfteren mal unter Christen, wenn wir an Gesetzlichkeit denken, haben wir meist zuerst etwas Hässliches vor Augen, fallen uns die Pharisäer ein. Heuchlerische Menschen, die streng auf das Äußere achten und dabei das Wesentliche aus den Augen verloren haben, nämlich die inneren Werte, die Liebe Gottes, die lebendige Beziehung zum Herrn und die Ausrichtung auf die Ewigkeit. Menschen, die religiös sind, um vor den Menschen zu glänzen, um sich selbst vielleicht auch auf die Schultern zu klopfen. Bei Gesetzlichkeit denken wir vielleicht an Menschen, für die das Christenleben eine Pflichterfüllung ist, aber keine lebendige und glücklich machende Beziehung zum Herrn, der uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Gesetzlichkeit verbinden wir mit unnötigen Regeln, die eigentlich gar nicht in der Bibel stehen und die andere aufstellen und in die wir uns nicht gern hineinzwängen lassen wollen. Das alles verbinden wir mit dem Wort Gesetzlichkeit. Und das ist tatsächlich auch alles richtig. Aber ich glaube, es gibt noch eine andere Seite. Denn das, was ich jetzt alles aufgezählt habe, das sind dann immer die anderen, die Gesetzlichen. Da komme ich nicht auf die Idee, dass das mich betreffen könnte. Aber es gibt eine Seite der Gesetzlichkeit, die uns alle betrifft. Und das ist nicht so sehr das Hässliche an der Gesetzlichkeit, sondern das Kraftlose. Dieser vergebliche Versuch, durch eigene Regeln weiterzukommen, Gott näher zu kommen, ein gutes Christenleben zu führen. Das ist ja dieser Versuch, der in Römer 7 beschrieben wird. Das Gute, das ich will, ich setze mir immer wieder diese Regeln und stelle mir das Gesetz Gottes vor Augen. Ich möchte doch so gerne das Richtige tun. Und dann schafft man es nicht und verzweifelt daran. So wie die Hanna, die zunächst mal, die sowieso schon verzweifelt ist, dann kommt sie zu diesem Eli und was hört sie dann? Nun, führ dich mal nicht wie eine Betrunkene auf. War das eine Hilfe? Das macht es ja noch schlimmer. Also das, was wir durch das Gesetz zunächst mal zu hören bekommen, das zieht uns noch weiter nach unten. Es kann uns nicht helfen. Wir wollen, wie gesagt, jetzt, wenn wir über das Thema Gesetzlichkeit reden, nicht so sehr an andere denken. Irgendwelche anderen Christen, die viel zu eng leben, viel zu viele Regeln haben, sondern wir wollen uns selber prüfen und durchleuchten lassen vom Wort Gottes. Ist mein Christenleben geistlich oder doch gesetzlich? Es kann sein, dass diese Gesetzlichkeit uns auch zur Verzweiflung bringt, so wie in Römer 7. Aber es kann auch sein, dass Gesetzlichkeit uns so eine Beruhigungspille wird. Eigentlich ist doch alles ganz okay mit meinem Christenleben. Ich mache ja das und das und das und das. Und dann haben wir so eine Liste für uns. Ich bete jeden Tag, ich lese auch so und so viele Minuten in der Bibel, ich besuche regelmäßig die Zusammenkünfte, ich spende, ich mache dieses. Und für uns haben wir so abgehakt, alles in Ordnung. Und das mögen auch alles richtige Dinge sein. Die gehören auch in ein geistliches Leben alle rein, ja, die ich gerade aufgezählt habe. Das macht es oft so schwer, Gesetzlichkeit zu erkennen. Das, was wir tun, ist ja nicht falsch, wenn wir Zusammenkünfte besuchen und beten und spenden und Gutes tun. Das ist ja alles richtig. Das heißt, wir können es nicht an den Taten erkennen, sondern wir müssen tiefer gucken, was sind meine Motive? Findet noch dieser Veränderungsprozess statt? Oder sitze ich auf dem Stuhl wie die Pharisäer und bin so ganz zufrieden mit mir, so wie es ist? Habe ich aufgehört, dafür zu beten, dass Gott mich verändert? Dann ist die Frage, ob ich noch fest im Sattel sitze. Traue ich dem Herrn noch zu, dass er mir bestimmte schlechte Eigenschaften wegnehmen kann? Es ist doch der Herr, der Blinde sehend gemacht hat damals, der Lahme gehen ließ und der Tote auferweckt hat. Traue ich ihm noch zu, dass er meinen Jähzorn verwandeln kann? Dass er aus mir einen sanftmütigen Menschen machen kann? Dass er den Neid aus meinem Herzen wegnehmen kann? Und mich zu einem dankbaren und zufriedenen Menschen umwandeln kann? Oder habe ich längst angefangen, diese Dinge nur noch zu verdecken durch meine guten Taten? Bin ich noch in diesem Verwandlungsprozess? Erwarte ich noch vom Herrn, dass er aus mir einen anderen Menschen macht? Schauen wir uns so ein bisschen näher jetzt den Eli an. Wieso komme ich überhaupt darauf, dass dieser Mann das Prinzip Gesetzlichkeit verkörpert? Natürlich war er damals der Vertreter des Gesetzes, der hohe Priester, der da das Gesetz lehren sollte in Israel. Das war eine seiner Hauptaufgaben. Aber was sind seine Kennzeichen, die wir in diesen Bibelabschnitten finden? Das Erste, was ich sehr interessant fand, ist mir mal so aufgefallen, jedes Mal, wenn er erwähnt wird, dann sitzt er. Einmal liegt er auch. Er sitzt oder liegt. Das ist eigentlich sehr untypisch für einen Priester. Priester sind die, die vor dem Herrn stehen und dienen. Dieser Mann sitzt auf dem Stuhl, bis er dann, das war das Ende seines Lebens, von diesem Stuhl runterkippt und sich das Genick bricht. Bis dahin finden wir ihn nur sitzend und liegend. Der gesetzliche Mensch betont seine Stellung, seinen Platz. Ich bin am richtigen Platz. Ich habe meinen Platz am Tisch des Herrn eingenommen. Solche Ausdrücke hört man schon mal. Jetzt bin ich richtig. Und damit begnügt er sich, am richtigen Platz zu sein. Und natürlich ist das auch eine wichtige Sache, am richtigen Platz zu sein. Psalm 1 spricht auch vom richtigen Platz. Glückselig der Mensch, der nicht wandelt auf dem Weg der Gottlosen, der nicht sitzt auf dem Sitze der Spötter, sondern der seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Natürlich ist der richtige Platz wichtig, dass ich nicht irgendwo mich aufhalte, sondern in der Nähe des Herrn. Aber das Sitzen auf diesem richtigen Platz alleine ist viel zu wenig. Psalm 1 spricht eben nicht nur da vom Sitzen, vom sich aufhalten, sondern dann geht es weiter um Frucht bringen, vom Tun und vom Weg des Gerechten. Der Gerechte geht einen Glaubensweg. Ich selbst bin durch die sogenannte Brüderbewegung sehr gesegnet worden. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich solchen Christen begegnet bin, die auch mir etwas vom richtigen Platz beigebracht haben. Aber im Laufe der Jahre bin ich auch viel zu vielen Geschwistern in diesen Kreisen begegnet, die diesen Platz als Schwerpunkt gesetzt haben. Im Moment empfinden wir als Familie das sehr, sehr tief, wie wichtig diese Frage ist, diesen Platz zu finden. Ja, wir sind wirklich aktiv auf der Suche, nachdem wir umgezogen sind. Das ist eine ganz entscheidende Frage, diesen Platz zu finden, wo man dem Herrn dienen, wo man ihn anbeten kann, wo man sein Wort hören darf. Aber umgekehrt, wenn wir den Platz gefunden haben, ist das kein Grund, uns auszuruhen und zu sagen, so jetzt haben wir es. Wenn man den Eli vergleicht mit dem Samuel, dann sehen wir bei dem Samuel ganz andere Haltungen. Samuel stand. Er wird gerufen mitten in der Nacht. Denkt, dass der Eli hätte ihn gerufen. Er läuft hin, hier bin ich, und steht da und wartet, was will der Herr ihm jetzt sagen. Seine Haltungen sind laufen und stehen. Das sollte unser Christenleben prägen. Nicht Aktivismus, ja, immer überall rumlaufen, sondern vor dem Herrn stehen, seine Anweisungen aufmerksam anhören, Kraft erbitten für den Dienst und dann losgehen. Das tun, was er uns aufträgt. Das ist lebendiges Christenleben, das ist auch spannendes Christenleben. Es ist einfach zu wenig, nur zu sitzen. Natürlich kann man immer, ich habe zwei Seiten gebildet, man kann auch immer noch was Positives finden bei dem Eli. Ist nicht alles falsch, was der gemacht hat, denn immerhin sitzt er ja an einem richtigen Platz. Und er hat wahrscheinlich sogar auch gute Motive. Er möchte wahrscheinlich den Eingang des Tempels bewachen, dass da nichts Falsches reinkommt oder nichts rausgeholt wird. Also ich will ihm gar nicht böse Motive unterstellen. Der gesetzliche Mensch meint es oft gut, so wie dieser Mann in Römer 7. Er wollte wirklich das Richtige tun. Abraham saß auch am Eingang seines Zeltes, wollte auch darüber wachen, dass nichts Schlechtes reinkommt. Aber als er dann den Herrn kommen sah, da sprang er auf und lief hin. Er war also in Bereitschaft. Das muss hinzukommen. Ja, es ist gut, wenn wir am richtigen Platz sitzen und auch darüber wachen, dass die Rechte des Herrn beachtet werden, dass nichts Falsches reinkommt, falsche Einflüsse, dass wir wachsam sind. Das können wir vielleicht von Eli als Positives lernen. Nur es muss eine Bereitschaftshaltung sein, dann auch aufzustehen, wenn der Herr kommt, wenn der Herr spricht, wenn er Aufträge gibt, dass wir dann bereit sind. Speichern wir vielleicht das einfach ab. Wer fest auf dem Stuhl sitzt, zum Beispiel in seiner Gemeinde, der sitzt noch nicht automatisch fest im Sattel. Ja, wer fest auf seinem Stuhl sitzt, sitzt nicht automatisch fest im Sattel. Was sehen wir noch bei Eli? Er urteilt vorschnell nach dem äußeren Schein. Ja, was gebärdest du dich wie eine Trunkene? War ja völlig daneben. Diese Frau war verzweifelt, war gekommen, um zu beten, zu flehen. Und er beschimpft sie als Betrunkene. Das ist auch typisch für den gesetzlichen Menschen. Er sieht das Äußere und bildet sich ein Urteil. Dadurch wird oft auch anderen Menschen die Tür verschlossen. Der Herr Jesus sagt das mal den Pharisäern. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen. Denn ihr geht nicht hinein, noch lasst ihr die hineingehen, die hineingehen wollen. Das kann die Folge sein, wenn man vorschnell das Äußere nur sieht. Ich erinnere mich wieder an unsere Anfangsglaubenszeit, von der ich gestern erzählt habe. Da kamen ja einige damals zum Glauben mit uns. Und ein Pärchen war dabei, die so aus der Hippie-Bewegung kamen. Also die sahen etwas ausgeflippt aus, ja, von ihrem ganzen, von der Kleidung her, von der Haartracht. Und die kamen dann auch zum Glauben und kamen auch in so eine Brüdergemeinde, waren interessiert, wollten das Wort Gottes hören und lernen und Christen kennenlernen. Und was passierte dann? Man sah den äußeren Schein. Wie sehen die denn aus? Dann rümpften einige die Nase und haben diese eigentlich aufrichtig Suchenden abgestoßen. Das waren wirklich junge Menschen, jung bekehrte Menschen, suchend nach echtem Christenleben, nach einer Gemeinde, nach biblischem Muster, und sie erlebten dann so diese Ablehnung, weil sie äußerlich nicht da reinpassten. Ja, sie wurden enttäuscht. Die Türe wurde sozusagen verschlossen durch Gesetzlichkeit. Schade, ja. Dass bis heute gehen die zwar treu ihren Glaubensweg, aber haben sich nie fest einer Gemeinde angeschlossen. Natürlich kann man auch sagen, sie haben was falsch gemacht, ganz bestimmt. Die Schuld nie einseitig zu sehen, aber trotzdem tut mir das bis heute sehr, sehr leid, dass sie so etwas erfahren mussten, als sie jung bekehrt waren. Und so, solche Beispiele haben wir in der Schrift ja auch. Lukas 7, als diese Sünderin zum Herrn Jesus kommen wollte, auch mit dem herzlichen Wunsch, neu anzufangen, Vergebung zu bekommen, Gnade zu finden. Da sieht sie der Pharisäer und stempelt sie sofort ab, ja, was will die denn hier? Und der Herr Jesus, der merkt gar nicht, was das für eine Frau ist, weiß er denn nicht? Und der will ein Prophet sein. Da wurde auch diese Frau abgestoßen. Aber zum Glück ging der Herr Jesus anders mit ihr um und konnte zu ihr dann sagen, dein Glaube hat dich gerettet, gehe hin in Frieden. Immerhin kommt Eli, dieser Satz, dieser gleiche Satz, auch über die Lippen. Haben wir auch gelesen, wie er dann hinterher doch zu der Hanna sagt, gehe hin in Frieden. Aber was für ein Unterschied. Ja, der gesetzliche Mensch, der kennt auch die Wahrheiten der Schrift, der kann auch biblische Zitate bringen, gehe hin in Frieden, aber wie tut er das? Er spricht Wahrheit aus, doch ohne innere Anteilnahme. Man vermisst auch hier eine Entschuldigung, ja? Eli hat doch jetzt gemerkt, er hat völlig daneben gelegen, hat diese Frau verdächtigt, betrunken zu sein. Keine Silbe davon, dass er sich entschuldigt. Geh hin in Frieden. Wenn wir diesen peinlichen Zwischenfall mal schnell vergessen. Schön, dass die Hanna so geistlich damit umgeht, ja? Sie nicht völlig verbittert auf diesen Eli schimpft und jetzt zu anderen läuft. Und was haben wir denn da für einen hohen Priester? Der hat ja überhaupt kein geistliches Unterscheidungsvermögen. Nein, sie nimmt dieses Wort trotzdem für sich an, dieses Verheißungswort, freut sich daran und geht voller Frieden tatsächlich nach Hause. Das kennzeichnet übrigens auch Leitung des Geistes in den Zusammenkünften. Dass man trotzdem etwas mitnimmt, etwas aufnimmt, selbst wenn die Menschen, die Gefäße, die Gott da benutzt, in sich selbst vielleicht gesetzlich sind oder keine Vorbilder sind, aber der geistlich Gesinnte kann trotzdem das Wort noch für sich annehmen und darin Freude finden. Das sehen wir bei der Hanna. Ja, was können wir noch sagen? Eli benennt Sünden. Er merkt zum Beispiel bei seinen Söhnen, da ist so einiges nicht in Ordnung. Er kann das nennen. Ihr tut Dinge, die falsch sind, aber er ist zu kraftlos, Sünden zu verhindern. Sie hören gar nicht auf ihn. Und immer mehr wird deutlich, das alles sind Kennzeichen von Gesetzlichkeit. Ja, Gesetz. Das Gesetz kann Sünden benennen, aber es kann sie nicht verhindern. Letzten Endes lässt dann auch immer mehr sein Unterscheidungsvermögen nach. Ja, im Bilde hier, es wird oft betont bei Eli, dass seine Augen schwach wurden, dass er nicht mehr richtig sehen konnte. Dieses äußerliche Sehvermögen, das körperliche Sehvermögen, spiegelt aber auch sein geistliches Sehvermögen wider. Und das ist bei Gesetzlichkeit so. Gesetzlichkeit lebt ja von gewissen Regeln, die man irgendwann mal aufgestellt hat und nach denen man lebt. Und wenn dann neue Dinge kommen, ich sehe das so bei den Medien so ein bisschen, es gibt zum Beispiel Christen, die haben irgendwann mal für sich das Gesetz aufgestellt, Fernsehen ist schlecht, uns kommt kein Fernsehen ins Haus. Finde ich auch sehr gut, bei uns ist auch kein Fernsehen. Die Frage ist nur, ob man immer noch weiß, warum man diese Regel hat oder ob das einfach nur eine Regel ist. Das wurde dann sichtbar vor ein paar Jahren, als ganz neue Medien über uns hinweggeschwappt sind, Internet, Handy und andere Dinge. Es gab keine Regel damals, war alles völlig neu, es kam ganz plötzlich. Und viele sehr gesetzliche Gemeinden sind damit überrumpelt worden. Sie hatten keine Regel. Und sie haben nie gelernt, geistlich zu prüfen, ob eine Sache gut oder schlecht ist. Denn derjenige, der nach Regeln lebt, der braucht nicht mehr prüfen. Übrigens auch ein Wesenszug der Gesetzlichkeit. Die Bibel sagt, das ist etwas für Unmündige. Unmündige leben nach Gesetz. Kleine Kinder brauchen Regeln von ihren Eltern, weil sie noch nicht in der Lage sind, selbst zu prüfen. Das ist einer der Kernpunkte im Galaterbrief, der ja sehr stark gegen die Gesetzlichkeit spricht. Ihr benehmt euch, wenn ihr Gesetze wollt, ihr benehmt euch wie Unmündige. Das Kennzeichen eines Mündigen, eines geistlichen Christen ist, dass er prüft. Römer 12, Vers 2, das ist Teil dieses Prozesses an uns. Werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, eurer Gesinnung, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und dann werden wir auch nicht überrumpelt durch neue gesellschaftliche Entwicklungen, durch neue Medien oder was es auch sei, weil wir gelernt haben, uns darin geübt haben, zu prüfen. Und bei jeder Sache wirklich zu fragen, ist das gut für mein geistliches Leben, bringt mich das voran, bringt mich das dem Herrn näher oder zieht es mich weg, zieht es mich nach unten? Wenn mein Regelkatalog nichts enthält, dann bin ich in dem Moment hilflos. Deswegen ist Gesetzlichkeit so ein schwaches, nutzloses Lebensprinzip und wir brauchen geistliches Unterscheidungsvermögen. Eli hatte das nicht, seine Augen waren schwach geworden. Trotzdem gibt es natürlich wieder auch was Positives zu sagen. Immerhin wird der Eli doch benutzt, um dem Samuel Starthilfe zu geben. Samuel kannte ja den Herrn auch noch nicht ganz und gar. Und als er dann nachts gerufen wurde, kann er erst nichts damit anfangen, bis der Eli irgendwann mal versteht, was da los ist. Und dann kann er ihn anleiten. Es ist der Herr, der dich ruft. Und wenn du das nächste Mal seine Stimme hörst, dann tu das und das. Das ist tatsächlich ein positiver Effekt des Gesetzes, dass es uns Starthilfe gibt, den Herrn zu finden, indem man sich mit den Werten, den Maßstäben Gottes beschäftigt, wird man auch zu ihm hingeführt. Man lernt ein bisschen kennen, wie Gott denkt, was Gottes Werte sind. Man lernt sich dann auch selbst kennen, weil man diese Werte nicht hat, nicht einhalten kann und wird so zu Christus hin getrieben. Man merkt immer wieder, dass man alleine nicht klarkommt, dass man Hilfe braucht, dass man Erlösung braucht. Und so sagt Paulus den Galatern, das Gesetz ist euer Zuchtmeister gewesen, euer Pädagoge auf Christus hin. Es hatte also seinen Sinn, erstmal kennenzulernen, wie Gott denkt und was er von euch erwartet. Dafür ist das Gesetz gut. Nur ihr dürft da nicht da stehen bleiben, das als Lebensprinzip nehmen, sondern das als Anlass nehmen, zu Christus zu gehen und euch verwandeln zu lassen. Im christlichen Leben geht es ja darum, Galater 2, Vers 19 und 20 zu praktizieren. So wie ihr den Herrn Jesus Christus empfangen habt, damals haben wir verstanden, Christus ist für mich gestorben. Das war überwältigend. Und dann irgendwann dahin zu kommen, es gäbe aber noch eine zweite Seite, ich bin mit Christus gestorben. So wandelt in ihm. Das Kreuz als Grundlage zu nehmen für unsere Erlösung, das ist der Anfang unseres Glaubenslebens, und dann das Kreuz zu nehmen als Lebensprinzip, ich bin mit Christus gestorben und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich muss es nicht aus meiner Kraft durch das Einhalten von Regeln schaffen, sondern ich muss Christus in mir wirken lassen. Und wenn ich das gar nicht spüre, dass Christus in mir lebt, was ist denn dann? Ja, haben wir denn bei der Bekehrung irgendwas gespürt? Konnte man spüren, dass der Herr für uns gestorben ist? Das können wir doch nur glauben. Wir haben nichts gespürt. Und das müssen wir wieder übertragen. Warum warten wir jetzt im Christleben, bis wir irgendwas spüren? Wir müssen das auch glauben. Ich bin mit Christus gestorben. Christus lebt in mir. Das ist ein Glaubensschritt. Und zwar einer, der täglich neu verwirklicht werden muss. So wie wir damals den ersten Glaubensschritt getan haben, ohne etwas zu spüren, so müssen wir jeden weiteren Glaubensschritt tun. Also treten wir wie Samuel damals vor den Herrn. Hier bin ich. Ich habe nichts zu bringen, Herr. Ich bin ohnmächtig, ich bin schwach. Bei der Bekehrung habe ich das gewusst. Ich kam mit meiner Schuld, hatte nichts vorzuweisen, habe mich beschenken lassen mit dem ewigen Leben, mit deiner Vergebung. Und jetzt möchte ich Tag für Tag wieder vor dich hintreten, als schwacher, ohnmächtiger Mensch, möchte sagen, hier bin ich, Herr, dieser Tag soll auch dir gehören. Führ mich bitte und füll mich mit deiner Kraft. Übrigens hat der Herr Jesus selbst so gelebt, jeden Tag, lesen wir es mal in Jesaja 50, jeden Tag ließ er sich das Ohr öffnen, morgens früh, um die Stimme Gottes zu hören und sich für den Tag neu ausrichten und neu ausrüsten zu lassen. Das war sein Leben als Mensch hier auf dieser Erde. Ein Leben in echter Abhängigkeit, als Vorbild für uns. Das Problem bei der Gesetzlichkeit ist also meistens nicht, dass sie etwas Falsches fordert, sondern dass sie entweder nur so viel fordert, wie wir in unserer eigenen Kraft schaffen können, vom Regelkatalog, den wir abarbeiten können, damit wir uns gut fühlen, oder aber, dass die Gesetzlichkeit mehr fordert, als wir bringen können, uns dann aber keine Hilfestellung gibt. Das führt zur Verzweiflung. Weil das so ist, deswegen wird das Gesetz im Neuen Testament einerseits bezeichnet als heilig, gerecht und gut. Deswegen, wir haben hier positive Seiten durchaus gesehen bei Eli. Aber auf der anderen Seite ist es eben kraftlos, nutzlos und es ist für Unmündige. Es ist nicht für erwachsene Söhne Gottes gedacht. Wenn ich euch Gesetz predigen würde, dann wäre das so, als wollte ich einer Raupe Unterricht im Fliegen erteilen. Das ist einfach nicht möglich. Es fehlt die Hilfestellung, die Kraft. Die kann uns nur der Herr geben. Ja, Eli, letzter Punkt. Eli setzt die falsche Priorität in seinem Leben in der Frage, wer zu ehren ist. Der Mann Gottes kommt und sagt ihm, du ehrst deine Söhne mehr als mich. Das ist letztlich auch ein Kernproblem jedes gesetzlichen Menschen. Es geht ihm am Ende um die eigene Ehre. Ich habe was geschafft, ich habe diese Dinge eingehalten. Und der geistliche Mensch denkt anders. Tragödien des Sports, zweiter Teil. Das ist nun wirklich mal eine Tragödie. Diesen Mann kennen die wenigsten. Wanderlei de Lima, ein brasilianischer Marathonläufer. Olympische Spiele 2004. Ihr wisst ja, so ein Marathonlauf geht ungefähr 42 Kilometer. Ist eigentlich ein schönes Bild auch für unser Glaubensleben, denn oft vergleicht die Bibel das Glaubensleben eines Christen mit einem Langstreckenlauf. Wir sollen das Ziel anschauen, wir sollen mit Ausharren laufen. Den Wettlauf ist also kein 100-Meter-Sprint, sondern es ist wirklich ein Ausdauerlauf. Also welches Bild könnte besser passen als ein Marathonlauf? Und dieser Mann, dieser Brasilianer, lag nach 37 Kilometern eine halbe Minute, ja, vor den Verfolgern. Das heißt, er läuft dem sicheren Olympiasieg entgegen. Der Traum jedes Sportlers. Ein Leben lang hat man darauf hingearbeitet, trainiert, verzichtet, geschwitzt. Und jetzt hat er das Ziel vor Augen. Noch 5 Kilometer. Halbe Minute Vorsprung. Normalerweise schien das Rennen gelaufen. Ja, ein Christ, der schon 37 Kilometer geschafft hat und dem Ziel entgegenläuft. Und dann passiert etwas Unglaubliches. Ein Wahnsinniger springt auf die Laufbahn und zerrt an seinem Trikot und hält ihn auf. Einer aus der Zuschauermenge. Ein Verrückter. Dieser Mann springt ihm in den Weg, bringt ihn völlig aus dem Tritt. Es kommt dann ein anderer Zuschauer irgendwann zu Hilfe und reißt ihn wieder los, damit er weiterlaufen kann. Aber die wichtige 20 Sekunden sind verloren und natürlich ist er völlig aus dem Rhythmus, völlig geschockt, ja, und kommt so aus dem Tritt, dass er den Olympiasieg verliert. Schuld ist in diesem Falle ein anderer. Und was die Sache noch schlimmer macht, es ist ein religiöser Verrückter. Dieser Mann trägt ein Schild auf dem Rücken, kann man vielleicht hier schlecht erkennen. Geht natürlich durch die Medien, dieses Schild. Israel erfüllt die biblische Prophetie, sagt die Bibel. Also einer, der seine religiösen Ideen der Weltöffentlichkeit zeigen wollte. Und er weiß natürlich, alle Kameras der ganzen Welt sind jetzt auf mich gerichtet und ich kann diese Botschaft loswerden. Aber dient das zur Verherrlichung Gottes? Oder nicht ganz im Gegenteil, dass das Wort Gottes verlästert wird durch solch eine Aktion. Obwohl das richtig ist, ja, was da steht, ist richtig, das macht es so tragisch. Israel, die Erfüllung der biblischen Prophetie, sagt die Bibel, das ist Wahrheit. Die Wahrheit auf falsche Weise verkündigt. Und diese tragische Szene erinnert mich immer an den Bibelvers aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 7, wie Paulus den Galatern schreibt, ihr lieft gut, wer hat euch aufgehalten? Ist das nicht genau dieses Bild? Ihr lieft gut, der Olympiasieg war sicher und dann ist da einer gekommen, hat euch aufgehalten. Natürlich anders als hier, sagt Paulus das den Galatern, damit sie sich wieder losreißen, damit sie sich nicht aufhalten lassen. Paulus ist sozusagen dieser Mann, da rechts mit dem Bart, der den Läufer wieder losreißen will. Dafür hat er den Galaterbrief geschrieben. Lasst euch nicht aufhalten, ich reiß euch da wieder raus. Aber ihr müsst jetzt wieder weiterlaufen. Das Problem der Galater war die Gesetzlichkeit. Das Gesetz Gottes ist ja auch die Wahrheit. Aber wenn wir es in unser Christenleben hineinnehmen als Lebensprinzip, dann hält es uns auf. Dann bringt es uns vom Weg ab, dann lässt es uns aus dem Sattel rutschen. Wir sind nicht mehr fest im Sattel, wenn wir gesetzlich denken und leben. Ja, ich finde das eine tragische Geschichte und hoffe und wünsche, dass das nicht die tragische Geschichte unseres Christenlebens wird, dass wir uns so vom Weg abbringen lassen. Dieser Läufer konnte nichts dazu, aber wir sollen wachsam sein, wir sollen aufpassen, wir sollen damit rechnen, dass uns die Gesetzlichkeit begegnet, denn sie liegt unserem Wesen sehr nahe, genau wie die Fleischlichkeit. Gesetzlichkeit entspricht uns, ja, die gefällt uns, weil das eigene Ich dadurch wieder groß werden kann, wenn ich Leistungen erfülle, wenn ich Pflichten abarbeite, auf die ich dann stolz sein kann. Ich habe mal versucht, das zu definieren. Das ist wieder an die Seite. Eine Seite, zu der wir vom Pferd fallen können. Gesetzlichkeit, ich würde es so erklären, die Reduzierung des Christenlebens auf eine Anzahl von Verhaltensweisen und Gewohnheiten. Die Definition müssen wir vielleicht gut verstehen. Das heißt nicht, Gesetzlichkeit sind Verhaltensweisen und Gewohnheiten. Das Christenleben kennt sehr wohl Verhaltensweisen, richtige Verhaltensweisen und auch richtige Gewohnheiten. Der Herr Jesus selbst hatte Gewohnheiten. Er ging der Gewohnheit nach in die Synagoge. Er ging der Gewohnheit nach auf diesen Berg, um zu beten. Er hatte Gewohnheiten. Mir geht es um diesen Schwerpunkt Reduzierung auf. Wenn das alles ist in unserem Christenleben, eine Liste von Verhaltensweisen und Gewohnheiten, dann ist es zu wenig. Dann sitzen wir nicht mehr im Sattel. Das Alte Testament ist geprägt durch Gesetz, durch Verhaltensweisen. Gott sagte den Menschen damals, was sie tun sollten. Du sollst nicht. 10 Gebote fangen immer an, du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen oder auch positiv, du sollst Vater und Mutter ehren. Das sind alles Verhaltensweisen. Das Neue Testament spricht über Eigenschaften. Ja. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Die Frucht des Geistes aber ist, und dann kommen Liebe, Freude, Friede, Langmut, Sanftmut und so weiter, Eigenschaften. Philipperbrief, alles was gut, alles was lieblich, alles was rein ist, was gerecht ist, das erwäget, darüber denkt nach, damit beschäftigt euch. Eigenschaften. Nur so kann ich auch Dinge ihrem Wesen nach prüfen. Ich eben sagte, die Medien. Ich habe keine Verhaltensvorschrift. Du darfst nicht fernsehen, du darfst nicht 2 Stunden Computer am Tag gucken oder spielen. Das wären wieder Verhaltensvorschriften. Sondern ich habe Eigenschaften, mit denen ich jetzt die Dinge vergleichen muss. Schon als Junge, ja. Kann ich so ein Computerspiel spielen, wo ich andere abschieße? Ist das gut und lieblich, wohllautend? Passt das zu einem Christen? Da muss ich meinem Sohn, wenn er das gelernt hat, muss ich ihm nicht eine Liste geben, welche Computerspiele er spielen darf, sondern mein Wunsch ist, dass er das prüfen kann, dass er die ihrem Wesen nach, ihren Eigenschaften nach selber einordnen kann. Bei kleinen Kindern ist das zu viel verlangt, da müssen wir als Eltern das tun. Unmündige brauchen Regeln. Aber erwachsene Söhne müssen dahin gekommen sein, dass sie selber prüfen können, unterscheiden können. Also das Neue Testament gibt uns nicht in erster Linie Verhaltensvorschriften, sondern Eigenschaften, Wesenszüge. Wesenszüge. Trotzdem, und das vielleicht so als Einschub, heißt das nicht, dass Verhaltensweisen überhaupt nicht ihren Platz haben in der Erziehung oder im Christenleben. Natürlich finden wir auch im Neuen Testament manchmal Verhaltensvorschriften. Paulus schreibt dem Timotheus, damit er wisse, wie man sich verhalten solle im Hause Gottes. Da geht es durchaus auch um Verhalten. Aber welchen Stellenwert haben Verhaltensvorschriften für das Christenleben? Ich weiß nicht, ob Pädagogen unter uns sind, außer Andreas und mir. Zum Beispiel, ja, genau. Frage so unter Pädagogen und Erziehern ist ja, sollte man eigentlich Kindern beibringen, also wenn man dir was schenkt, dann sag immer schön Danke. Sag immer Danke, wenn du was bekommst. Es gibt Erzieher, die sagen, ja natürlich, das ist gut und wichtig. Und andere sagen, nee, da werden die Kinder ja nur dressiert. Sie sollen ja nicht lernen, Danke zu sagen, sondern dankbar zu sein. Das muss ja das Ziel sein, nicht, dass sie irgendwie als äußere Form schön Danke sagen immer. Also geht es um die Verhaltensweise oder geht es um die Haltung? Neutestamentlich würde ich sagen, Gott möchte, dass wir Haltungen entwickeln, nicht einfach nur dressiertes Verhalten. Und trotzdem würde ich meinen Kindern das doch sagen. Sagt Danke, wenn ihr was bekommt. Also ich glaube, Verhaltensregeln haben durchaus ihren erzieherischen Wert, nur sie dürfen kein Selbstzweck bleiben. Ja, dann ist es gesetzlich. Wenn ich mich damit begnüge, dass sie dann immer schön Danke sagen, dann wäre es zu wenig. Sondern natürlich sollen sie dankbar werden und diese Verhaltensvorschrift soll sie eigentlich daran erinnern, dass Dankbarkeit eine positive und wichtige Eigenschaft ist. Wenn ich mir selber Regeln gebe, dass ich zum Beispiel auch jedes Gebet erstmal damit anfange, 3 Dankesanliegen zu nennen. Das ist eine willkürliche Regel, die steht nirgendwo, aber ich kann mir diese Regel auferlegen, nicht um wieder etwas abzuhaken, sondern um mich selber daran zu erinnern, vergiss nicht, dankbar zu sein. Also Verhaltensregeln nicht als Selbstzweck, aber vielleicht als Hilfsmittel. Ich glaube, da können sie schon ihren Platz haben. Zweitens brauchen wir vielleicht solche Verhaltensregeln manchmal zur Konkretisierung, sozusagen als Beispiele. Paulus schreibt den Ephesern nicht nur, seid heilig, sondern er sagt ihnen dann auch konkrete Dinge, dass sie unanständige Witze zum Beispiel vermeiden sollten. Das ist eine Verhaltensregel. Wenn unanständige Witze erzählt werden, dann mach bitte nicht mit und lach auch nicht mit, denn das passt nicht zu einem Christen. Warum nicht? Weil es nicht zu dem Wesenszug Heiligkeit passt. Das heißt, die Verhaltensregel soll uns helfen, die Prinzipien besser zu verstehen. Das wissen wir natürlich als Pädagogen. Wenn ich abstrakte Dinge erklären will, dann brauchen die Schüler Beispiele. Und Gott weiß das auch. Deswegen hat er uns auch im Neuen Testament noch Verhaltensregeln gegeben. Nicht als vollständigen Katalog, so wie im Alten Testament. 3. Mose 11 ist ein vollständiger Katalog, was man essen durfte und was nicht. Das Neue Testament ist kein Verhaltenskatalog, der vollständig ist, sondern es sind Beispiele, damit wir lernen, in Übereinstimmung mit dem Wesen Gottes zu leben und verwandelt zu werden in sein Bild. Deswegen enthält auch das Neue Testament durchaus Verhaltensanweisungen im Sinne von Beispielen. Deswegen ist es eigentlich töricht, wenn man argumentiert, das und das steht nicht in der Bibel. Über Internet steht doch nichts in der Bibel. Also kann man das doch haben. Es gibt ja kein Verbot. Das ist eine törichte, eine gesetzliche Argumentation. Der gesetzliche Mensch braucht eine Regel und wenn es keine Regel gibt, dann meint er, das ist freigestellt. Der geistliche Mensch weiß, ich muss alles prüfen. Seinem Wesen nach, passt das zu Gottes Wesen, passt das in mein Christenleben hinein, ist das etwas, was mich weiterbringt, was mich Gott näher bringt. Also Verhaltensregeln als Erziehungshilfen, als Beispiele und drittens vielleicht auch als ein Mittel zur Selbstdisziplin. Wenn ich mir selber Regeln auferlege, nicht mit dem Ziel, gut dazustehen, sondern mit dem Ziel, ja, dem Herrn besser dienen zu können, dann können sie auch ihren Platz durchaus haben. Paulus schreibt einmal, dass er dem Christus gesetzmäßig unterworfen war, 1. Korinther 9. Aber das war für ihn eben nur ein Hilfsmittel und nicht Selbstzweck. So wie beim Leistungssportler, wir haben eben diesen Marathonläufer gesehen. Leistungssportler geben sich selber sehr viele Verhaltensregeln in ihrer Ernährung, in ihren Schlafgewohnheiten und so weiter. Aber sie würden nie auf die Idee kommen zu sagen, weil ich mich so gesund ernähre, deswegen bin ich ein guter Marathonläufer. Sondern sie wissen, diese Verhaltensregel, möglichst vitaminreich zu essen und Süßigkeiten zu meiden, das ist ein gutes Hilfsmittel, um dem eigentlichen Ziel, ein guter Läufer zu sein, näher zu kommen. Also wenn jemand sehr streng lebt als Christ, oder sehr eng, sagen wir auch manchmal, dann dürfen wir nicht gleich als gesetzlich abstempeln, sondern es geht bei der Frage, was gesetzlich ist und was nicht, um etwas ganz anderes, um die Motivation. Ich denke, wir werden das heute Abend noch in dem dritten Teil noch mal ein bisschen gegenüberstellen, was eigentlich gesetzlich ist und was es nicht ist. Wir dürfen Gesetzlichkeit nicht verwechseln mit Disziplin oder mit Konsequenz im Glaubensleben. Disziplin heißt ja wörtlich übersetzt Jüngerschaft. Ist also nichts Schlechtes, wenn man für sich selber strikte Regeln hat. Um besser mit dem Herrn leben zu können, dann kann das sehr gut sein. Gesetzlichkeit, ich denke, die Definition lässt sich gut merken, ist die Erfüllung einer Liste, ohne das Ziel Gottes dabei im Auge zu haben. Ja, da geht es nur noch um das Erfüllen für sich selber, aber nicht mit dem Ziel, Gott näher zu kommen. Die Gnade Gottes dagegen ist erschienen nach Titus 2, Vers 11 und unterweist uns, damit wir besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Die Gnade Gottes dressiert uns also nicht zu irgendwelchen Verhaltensweisen, sondern sie unterweist uns. Gnade, auf Hebräisch übrigens Hanna. Deswegen haben wir gestern gesehen, wie die Hanna das machte, wie sie dem Samuel da eine Hilfe war, indem sie ihm Nahrung gab, indem sie ihn zu dem Haus des Herrn hinbrachte und indem sie ihm eben dieses jährlich neue Oberkleid machte. Die Gnade Gottes zeigt uns also, was wir in Christus haben, das ist die Nahrung. Sie vertraut uns auch Dienste an, damit wir wachsen können und in diesen Diensten die Nähe Gottes erleben. Davon spricht Samuels Dienst im Haus Gottes. Und sie bekleidet uns mehr und mehr mit seinen Eigenschaften. Gott hat ein großes Ziel mit unserem Christenleben. Das kennt der gesetzliche Mensch nicht. Dieses große Ziel, das ist, dass wir Christus ähnlicher werden. Wenn wir Christenleben reduzieren auf eine Liste von Verhaltensweisen, dann kommen wir diesem Ziel nicht näher. Und Gott hat nicht nur dieses eine Ziel gegeben, er hat auch nur einen Weg gegeben, diesem Ziel näher zu kommen. Und das ist das Wirken seines Geistes, nicht unsere eigene Anstrengung. Und deshalb nimmt dieses Thema, Achtung, Gesetzlichkeit, einen so breiten Raum im Neuen Testament ein, genauso wie die Warnung vor der Fleischlichkeit. Weil das zwei Dinge sind, wo wir vom Pferd fallen können und wo wir dann das Ziel verfehlen. Deswegen müssen wir uns losreißen, wie dieser Läufer de Lima, wenn wir merken, unser Leben ist so ein bisschen gesetzlich geworden. Wir haben angefangen, uns zu begnügen. Und wir müssen mit neuem Mut dem Ziel entgegenlaufen. Man könnte das auch vergleichen mit einem Umsteigen vom, um mal das andere Bild, ein anderes Bild als das Reiten zu nehmen. Gut, das hatten wir. Man könnte das so vergleichen, wir steigen um vom Ruderboot ins Segelboot. Der natürliche Mensch oder der gesetzliche Mensch ist ein Ruderer, der aus eigener Kraft vorankommen will und seine Kraft zeigen möchte. Aber wir sollen anfangen zu segeln. Segeln, da braucht man auch Arbeit und auch Disziplin. Aber die Kraft zur Fortbewegung ist jetzt nicht mehr die eigene Kraft, sondern es ist dieser Wind, der uns vorwärts bringt, ein Bild für den Geist Gottes, der uns treibt, der uns antreibt. Und da möchte der Herr uns hinbringen. Weshalb auch ich, schreibt Paulus, nachdem ich gehört habe von dem Glauben an den Herrn Jesus, der in euch ist, nicht aufhöre für euch zu danken, euch erwähnend in meinen Gebeten, damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisst, welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in der er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Es gibt diese überragende Größe seiner Kraft, womit er Christus auferweckt hat, seinen Sohn. Diese Kraft, die sichtbar wurde in dem Wirken des Herrn auf dieser Erde, wie er diese kranken Menschen gesund gemacht hat, Tote auferweckt hat, ich sagte es schon, Lahme gehen ließ. Diese gleiche Kraft soll an uns wirksam werden. Dazu müssen wir aufhören mit dem Rudern, aufhören mit diesem gesetzlichen Pflichterfüllen, um uns selbst zu gefallen und uns wirklich dem Wirken Gottes ausliefern, so wie Samuel das getan hat, wie Hannah das getan hat, die einfach kam und flehte und betete. Dann sitzen wir fest im Sattel. Ich denke, damit schließen wir den zweiten Teil und schauen uns, wenn ihr noch Zeit habt und Freudigkeit, heute Abend an, die dritte Seite, zu der wir noch vom Pferd rutschen können. In der Hoffnung natürlich, dass jeder von uns wieder aufsteigt auf das Pferd und mit neuer Freude und Vertrauen auf das Wirken Gottes seinen Glaubensweg weitergeht.